In dieser Folge geht es um häusliche Gewalt. Schau oder hör dir diese Folge nur an, wenn du dich psychisch stabil fühlst.
Es hat mein Leben komplett zerstört, 5 Jahre lang. Ich wusste nicht mehr, was mich ausmacht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich wusste auch nicht mehr, was ich fühlte oder nicht fühlte. Es war einfach nichts mehr da.
Für die meisten Menschen ist das eigene Zuhause ein absoluter Safe Space, in dem man sich sicher und geborgen fühlt. Für manche bedeutet Zuhause aber Angst, Hilflosigkeit und Schmerz. Von häuslicher Gewalt waren 2023 allein in Deutschland über 250.000 Menschen betroffen. Die Dunkelziffer liegt aber noch viel höher. Und mit knapp 80% der von Partnerschaftsgewalt Betroffenen sind die Leidtragenden meist Frauen. Wir sprechen heute über Gewalt in Beziehungen. Bitte schau diese Folge daher nicht oder nicht allein, wenn dich das Thema stark belastet. Warum es so schwer ist, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen und wie sie es trotzdem geschafft hat, darüber sprechen wir heute mit Svenja Beck. Und bei uns ist außerdem Katharina Krüger, Leiterin des Fachbereichs Frauen der AWO-Region Hannover. Schön, dass ihr beide da seid. Svenja, vielen Dank, dass du uns deine persönliche Geschichte anvertraust. Kannst du einmal erzählen, was das für eine Beziehung war, in der du gesteckt hast und vor allem, wie es zu der Gewalt gekommen ist?
Ja, also ich war 5 Jahre lang in einer narzisstischen Missbrauchsbeziehung, habe schwerste häusliche Gewalt erlebt, psychisch und physischer Natur, habe 2 Mordversuche hinter mir. 2013 hat mein Ex-Partner versucht, mich mit dem Auto zu überfahren und 2016 hat er versucht, mich zu erwürgen, als unser kleiner Sohn erst ein paar Wochen alt war.
Ganz schön krasse Stories. Katharina, kannst du einmal erzählen, was versteht man unter häuslicher Gewalt und vor allem, welche Formen gibt es?
Häusliche Gewalt ist für viele erstmal so der Blick. Es gibt körperliche Gewalt, also der Partner schlägt seine Frau. Wir sind hier heute da und schauen uns direkt Partnerschaftsgewalt an. Das ist schon mal eine Form von häuslicher Gewalt. In der Regel der Mann, der Gewalt gegenüber die Frau ausübt in einer Liebesbeziehung. Das fängt aber schon viel früher an als bei körperlicher Gewalt. Da kann es zum Beispiel mit sozialer Kontrolle starten. Das heißt, der Partner verbietet dir, mit wem du dich treffen darfst, mit wem du telefonieren sollst, zu welcher Uhrzeit du aus dem Haus gehen sollst oder möglicherweise auch, was du anziehen kannst.
Svenja, wie war es bei dir? Wie hat sich die Beziehung dann entwickelt?
Ja, es war genau so, wie du es gesagt hast. Also es fing schleichend an. Er hat mir vorgeschrieben, mit wem ich etwas zu tun haben sollte. Er hat alle in meinem Umfeld abgewertet und auch wirklich mich abhängig von ihm gemacht, sodass ich auch nur noch auf ihn fokussiert war. Und so begann das eigentlich alles, dass ich gemerkt habe, schon Wochen nach dem Beginn der Beziehung, dass ich mich auch komplett verändere. Ich habe mich immer mehr isoliert, ich wollte nur noch mit ihm die Zeit verbringen und habe gar nicht gemerkt, in was für einen Strudel ich da eigentlich reingerate.
Du hattest das jetzt gerade schon angesprochen. Vielleicht kannst du es aber noch mal ein bisschen erläutern. Welche Art von Gewalt hast du konkret erlebt?
Also ich habe beides erlebt, die körperliche und die psychische Gewalt, wo ich aber heute auf jeden Fall sage, obwohl ich so viel körperlichen Schaden genommen habe, war die psychische Gewalt für mich die schlimmste Gewalt. Das ist das, wo die Opfer einfach auch die längste Zeit brauchen, glaube ich, um das auch hinterher wieder zu verarbeiten und eben auch lange brauchen, um zu verstehen, was ihnen da eigentlich passiert.
Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, also sowohl fürs Körperliche als auch fürs Psychische?
Bei der psychischen Gewalt geht es eher subtil, also dass so diese Mikrogewalt angewandt wird, also immer kleine Nadelstiche gesetzt, indem man schlecht gemacht wird, indem Dinge, die man eigentlich besonders gut kann oder die Eigenschaften von einem sind, niedergemacht werden und als schlecht dargestellt werden. Beispielsweise konnte ich nicht gut kochen und er hat genau das benannt, dass ich niemals die Frau für sein Leben sein kann, weil ich eben nicht gut kochen kann. So etwas. Und die körperliche Gewalt, die ist eben irgendwann gestiegen. Ja, hat angefangen mit einer Backpfeife, weil ich mir Schuhe gekauft habe, die mir gefallen haben, bis hin eben zu den Femizidversuchen, die ja dann auch wirklich mit Brüchen und offenem Gesicht und allem geendet haben.
Auf die Femizidversuche kommen wir gleich nochmal zurück. Katharina, wie entwickelt sich Gewalt typischerweise? Ist das ähnlich wie bei Svenja?
Svenja ist so das klassische Beispiel, würde ich sagen, für wie Gewalt in Beziehungen sich langsam einschleicht und dann weiterentwickelt. Es ist ganz selten der Fall, dass von Tag 1 an eine Backpfeife oder körperliche Gewalt vorherrscht. Dann würden die meisten Frauen wahrscheinlich auch sofort auf der Türschwelle umdrehen und gehen. Wir sprechen da von einer Gewaltspirale. Das heißt, da gibt es auch zuerst eine sehr große, sehr intensive Honeymoon-Phase. Sehr viele Frauen beschreiben die Person, von der sie so exzessiv Gewalt erlebt haben, als die Liebe ihres Lebens oder die größte Liebesphase, die es gibt oder je gab, weil die Männer auch sehr gut darin sind, sich zu entschuldigen, Geschenke zu machen, okay, Aufmerksamkeit zu schenken und zu sehen, was braucht die Person gegenüber eigentlich von mir. Deshalb sind sie aber auch gleichzeitig sehr gut darin, Stellen zu finden, wo sie die andere Person herabwürdigen können. Und das schleicht sich schon recht früh auch in diese Beziehungen mit ein. Du hast das sehr schön beschrieben. Einzelne Punkte, wo das Gegenüber niedergemacht werden kann, in ihrem Selbstwert verunsichert werden kann, ob es zum Kochen geht oder vielleicht auch so ein Satz, willst du wirklich dieses Kleid anziehen, das steht dir nicht so gut oder das macht dich dick. Oder auch sehr häufig, gerade wenn es auch Kinder in der Beziehung gibt, geht es dann um die Kindererziehung. Du bist keine gute Mutter, du kannst überhaupt nicht auf die Kinder aufpassen, sie erziehen, sie hören nicht auf dich. Damit fängt es an und das kann sich dann hochschaukeln. Wir sehen allerdings auch, dass sich diese Abstände zwischen körperlicher Gewalt, wenn sie einmal stattgefunden hat, verkürzen und verkürzen. Das erste Mal ist wie ein Schockmoment. Dass es aber zu einem zweiten Mal kommt, ist eigentlich sicher.
Svenja, gab es bestimmte Situationen, in die du besonders große Angst hattest?
Ja, es gab Situationen, in denen ich große Angst hatte, aber gar nicht so sehr körperlich, sondern wirklich von der psychischen Natur her, dass ich wirklich gedacht habe, ob ich das überlebe, weil ich einfach wirklich irgendwann gedacht habe, ich drehe durch, weil ich mir selber auch nicht mehr getraut habe, meiner Wahrnehmung nicht mehr getraut habe und einfach auch überhaupt gar nicht mehr realistisch einschätzen konnte, in welcher Situation ich eigentlich gefangen bin und dass diese Situation auch immer gefährlich war. Das habe ich überhaupt gar nicht rational erfassen können zu dem Zeitpunkt.
Finde ich jetzt super interessant, dass du das ansprichst, dass dir eigentlich diese ganze psychische Belastung viel mehr Angst gemacht hat als das Körperliche, weil du hattest gerade die Femizidversuche angesprochen. Kannst du die vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, was genau ist da passiert?
Ja, auch das kommt immer erst im Nachhinein dann wirklich so an einen heran, weil man das auch so abspaltet von sich selber, dass einem sowas passiert ist. Also 2013 hat er versucht, mich mit dem Auto zu überfahren. Er hat mich, also ich wollte ins Auto einsteigen und er hat mich mitgeschliffen mit dem Auto. Ich bin dann Gott sei Dank rausgefallen, aber wenn ich halt anders gefallen wäre, hätte er mich überrollt. Und 2016, als der Kleine 8 Wochen alt war, hat er versucht, mich zu erwürgen, weil er einen Spieleabend verloren hat. Ja, er hat bei einem Spieleabend mit Freunden, hat er sich vorgeführt gefühlt. Und das war der Grund, warum er versucht hat, mich zu erwürgen, weil er gehen wollte und ich gar nicht verstehen konnte, warum will er jetzt gehen. Also ich konnte das gar nicht zusammenfassen. Es passieren in diesen Beziehungen eben auch immer Dinge, die man nicht fassen kann, weil sie einem so unnormal vorkommen. Und das ist auch der Punkt, glaube ich, warum ganz viele dann auch an sich zweifeln und denken, mein Gott, hier stimmt was nicht. Man merkt das, aber man denkt immer, es liegt an einem selber.
Ja, und das ist ja eigentlich auch das Schlimme daran, ne? Dass man die Schuld dann bei sich selber sucht, ja, anstatt dann irgendwie, wie es jetzt vielleicht ein Außenstehender sehen würde, ganz klar ist, nee, nicht du bist das Problem, sondern dein Partner oder deine Partnerin dann, ne?
Ja.
Katharina, warum ist das so schwer, sich für Betroffene aus so einer Beziehung zu lösen?
Zum einen diese große Honeymoon-Phase, also es sind auch sehr liebevolle Menschen, sind nicht die Monster, die Gewalt ausüben. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Abhängigkeiten natürlich in diesen Beziehungen. Und ich würde auch sagen, häusliche Gewalt ist weiterhin sehr stark tabuisiert. Erstmal nach außen zu treten und zu sagen, ich erlebe Gewalt, um Unterstützung von Dritten zu bekommen, fällt vielen bereits sehr, sehr schwer, weil sie immer die Schuld bei sich selbst suchen und denken, naja, ich muss das selbst verantwortlichen. Gleichzeitig gibt es eine hohe Abhängigkeit, gerade von Frauen in Bezug auf Finanzen. Das heißt, viele haben einfach gar nicht die finanzielle Möglichkeit zu sagen, ich trenne mich und lebe so weiter, wie ich vorher gelebt habe, sondern es bedeutet gleichzeitig Trennung, danach bin ich armutsgefährdet oder lebe in Armut und das möglicherweise mit meinen Kindern. Da ist die Hemmung, sich zu trennen, natürlich noch mal größer.
Du hattest ja gerade auch angesprochen, dass bei euch dann eben auch Kinder mit im Spiel waren. Ganz kurz, weil das finde ich sehr interessant. Kannst du diese Honeymoon-Phase bestätigen?
Also ja,
war das absolut bei dir auch so der Fall?
Genau, das ist die Lovebombing-Phase, die erste, zweite und dann kommt die Idealisierungsphase. Also das heißt, das ist dann nochmal eine überbegriffliche Sache, wo man wirklich auch nochmal in den Himmel gehoben wird und wo man dann eigentlich von Wolke 1000 auf minus 200 abstürzt, weil man kann das einfach auch nicht verstehen, was da passiert in diesen Beziehungen, weil eben war man noch die Traumfrau und jetzt passiert es auf einmal, dass man ständig abgewertet wird und das kann man einfach auch gar nicht rational fassen und kann es nicht nachvollziehen. Und deswegen, das ist absolut richtig und es ist auch diese Phase, die einen eben emotional abhängig macht von diesen Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, von dem wir sprechen, was viele Betroffene nicht wissen, dass sie in einer emotionalen Abhängigkeit gefangen sind, die das Gleiche macht wie eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit.
Achtung, Vorurteile. Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, bekommen leider oft Sätze zu hören wie:
Wenn es wirklich so schlimm wäre, würde sie ihn doch verlassen. Zu einem Streit gehören ja immer zwei. Da ist doch nur der Alkohol dran schuld.
Sind dir solche Aussagen auch schon begegnet? Wenn ja, was hat das mit dir gemacht?
Ich bin da sehr ehrlich. Ich hatte 27 Jahre auch diese Einstellung. Also ich habe auch immer gedacht, wenn mich jemand einmal schlägt, dann bin ich weg. Das habe ich immer verkörpert und das habe ich auch immer nach außen getragen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich habe in dieser Form ganz viel an mir ändern müssen, weil man kann sich in Dinge nicht hineinversetzen, in denen man nicht drinsteckt. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen geworden und sage immer, ja, man kann das nach außen so denken. Wenn man selber in der Situation steckt, ist das eine völlig andere. Und ich kann immer nur wieder sagen, man muss sich dem Thema annehmen, man muss es verstehen lernen oder zumindest, ich sage immer, man kann es vielleicht nicht nachempfinden, aber man kann es zumindest verstehen. Und wenn man die Dynamik dahinter verstanden hat, dann glaube ich, würde man solche Äußerungen dann auch nicht mehr loslassen.
Ja, gut, ich meine, du sagst, du hast selber 27 Jahre so gedacht.
Ja.
Katharina, welche Rolle spielen Suchtprobleme in genau solchen Beziehungen, wie zum Beispiel Alkohol oder Drogenkonsum?
Wir sehen, das finde ich sehr spannend, dass nach Fußballspielen die Rate von häuslicher Gewalt steigt. Das hängt mit dem Alkoholkonsum während der Fußballspiele zusammen. Und je nachdem, ob das Team dann gewinnt oder nicht, hat das Auswirkungen auf zu Hause. Das, finde ich, zeigt auch nochmal, es hat nichts mit der Frau oder der anderen Person zu tun, sondern es können ganz externe Ereignisse sein, die Wut dahin treiben, dass der Mann Gewalt ausübt gegenüber seiner Partnerin. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen Alkohol, Hemmungen werden abgebaut und Gewalt wird ausgeübt. Ich würde aber auch gerne nochmal das Licht in die andere Richtung drehen, dass durch das Erleben und dass die permanente Erfahrung durch häusliche Gewalt auch viele Betroffene in eine Suchtabhängigkeit gelangen können und in eine Medikamenten- oder Alkoholsucht durch häusliche Gewalt mitgeraten.
Ist das auch ein Vorurteil, den wir haben, dass Täter meistens dann irgendwie, weiß ich nicht, alkoholisiert sind oder drogenabhängig sind?
Ich glaube, es ist ein großes Vorurteil in der Gesellschaft, dass der Täter ja in irgendeiner Art Ausnahmezustand sein muss, um diese Gewalt auszuüben. Und das lässt sich dann nur dadurch erklären, dass er irgendwelche Suchtmittel konsumiert hat, die ihn in diesen Ausnahmezustand gebracht haben. Das ist aber keineswegs der Fall. Dieser Ausnahmezustand kann auch ohne irgendwelche Suchtmittel erreicht werden.
Svenja, kannst du einmal beschreiben, wie sich die Gewalt auf dein Leben und vor allem auch dein Selbstwertgefühl ausgewirkt hat?
Es hat mein Leben komplett zerstört. 5 Jahre lang. Also es hat wirklich meine Festplatte, Svenja, hat es komplett gelöscht. Es gab mich nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, was mich ausmacht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich wusste auch nicht mehr, was ich fühlte oder nicht fühlte. Es war einfach nichts mehr da. Und heute sehe ich es natürlich als Bereicherung, weil ich habe alles neu aufbauen können und auch mit einem stabilen Fundament aufbauen können. Aber das war eben zu der Zeit, war alles kaputt und ich war eigentlich nur noch ein Schatten meiner selbst und habe zwar existiert, aber nicht mehr gelebt.
Ja, Wahnsinn. Und du sagst, die ganze Beziehung ging halt 5 Jahre, ne?
Ja, also, 5 Jahre.
Ja. Katharina, welche Auswirkungen hat häusliche Gewalt auf die Psyche oder die, ja, vielleicht auch körperlichen Empfindungen von Betroffenen?
Ja, ich würde sagen, mit allen Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, hat es immer die Auswirkung, dass das Selbstwertgefühl im Keller ist, nicht mehr vorhanden. Es kein Selbstvertrauen auch darin gibt, woran bin ich schuld, was mache ich, was sind meine Fähigkeiten, meine Talente, was kann ich eigentlich, aber auch kann ich meiner eigenen Wahrnehmung trauen, ist das wirklich so oder weil da sehr viel Manipulation auch häufig in der Beziehung stattfindet. Das Ganze kann aber tatsächlich auch zu Angststörungen, Panikstörungen, zu körperlichen Auswirkungen wie Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, aber auch zu Erwerbsunfähigkeit letztendlich tatsächlich führen. Gerade bei körperlicher Gewalt sprechen wir dann von Knochenbrüchen oder von so massiver Gewalt, dass sich daraus Behinderungen ergeben oder langfristige Schädigungen, sodass ein Leben, wie es vor der Beziehung war, nicht mehr möglich ist.
Wahnsinn, also wenn man da so dran denkt, läuft es einem einfach nur kalt über den Rücken runter. Svenja, hast du versucht, dir Hilfe zu holen? Du hattest gerade gesagt, du warst 5 Jahre in dieser Beziehung schon fast gefangen. Du wusstest gar nicht mehr, wer du eigentlich wirklich selber bist.
Ja, ich habe mir überall Hilfe geholt, wo ich sie habe finden können. Ich muss auch heute sagen, ich hatte wirklich wunderbare Unterstützung vom Jugendamt, von den Fachberatungsstellen. Aber trotzdem war ich alleine damit und es hat sich trotzdem alleine angefühlt. Und das ist ein Punkt, dieser Weg ist so schwer daraus. Man muss ihn gehen. Man hat zwar Hilfe an der Hand, aber dieses Gefühl trägt man alleine. Und ich glaube, das ist so schwer, das auch nach außen so zu spiegeln, weil es ist keine normale Trennung, wie man die im Alltag hat, wo man sagen kann, okay, ich trenne mich jetzt von einem Partner, weil das nicht passt, sondern da sind wirklich die massivsten körperlichen Symptome auch dabei. Dadurch, dass das ein kalter Entzug ist, dadurch, dass das eine Abhängigkeit ist, wo der Körper auch ganz anders reagiert wie bei normalen Trennungen, dauert es natürlich viel länger und man muss sich dessen bewusst sein, dass dieser Schmerz, der geht irgendwann wieder, aber er ist erstmal wirklich zerstörerisch. Ja. Und ich glaube, diesen auszuhalten und das alleine zu schaffen, glaube ich, ist unmöglich. Man muss sich die Hilfe suchen im Außen. Und natürlich ist es aber auch in dem System ganz, ganz schwierig, wie du gesagt hast, es trauen sich viele nicht, sich Hilfe zu suchen, weil natürlich auch institutionelle Gewalt eine Rolle spielt. Es spielt eine Rolle, dass einem nicht geglaubt wird. Und natürlich das schambehaftete Gefühl dahinter, was die Opfer alle in sich tragen.
Ja. Ich meine, es ist ja super gut, dass du dir die Hilfe gesucht hast. Du hast gerade gesagt, das macht nicht jeder, weil das Thema wirklich schambehaftet ist. Nach welcher Situation war denn so der erste Moment, dass du gesagt hast, so jetzt schaffe ich es nicht alleine, ich muss mir Hilfe suchen?
Es war der Moment, dass ich gehen wollte und nicht mehr gehen konnte. Also es war wirklich, ich war mir ja bewusst, dass ich hier in irgendwas gefangen bin, was nicht gesund ist. Und ich wusste auch, dass ich mich so nicht behandeln lassen möchte. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, mich zu trennen und konnte es mir nicht erklären.
Das heißt, du hast versucht, die Beziehung zu verlassen?
Ich habe 30 Trennungsversuche in diesen 5 Jahren hinter mir. Ich habe das auch dokumentiert alles, Gott sei Dank. Also ich weiß auch nicht, warum das so war, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Aber es ist alles da und ich habe es 30 Mal probiert und ich habe es nicht geschafft. Und habe mir dann aber auch psychologische Hilfe gesucht. Ne? Ich habe dann auch 5 Jahre lang tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht, immer mit Doppelstunden gearbeitet, weil man natürlich auch als Opfer an sich selber und seiner Einstellung arbeiten muss.
Ja, klar. Ich meine, wir haben jetzt gerade die Vorurteile gehört. Wenn es so schlimm ist, dann trenne dich doch einfach. Ja. Jetzt erzählst du hast es 30 Mal versucht. Also unglaublich, was du da durchgemacht hast. Du hattest jetzt gerade angesprochen, dass Kinder nachher auch mit im Spiel waren. Ja. Haben die davon mitbekommen? Wenn ja, was hat das mit den Kindern gemacht?
Ja, also ich habe 2 Kinder mit in die Beziehung gebracht. Ich habe dann nochmal ein 3. Kind bekommen, was gar nicht hätte mehr möglich sein können. Ich muss
mit
sagen...
Mit deinem damaligen Partner dann?
Ja.
Okay.
Und es ist so, dass die 2 großen Kinder schwerst traumatisiert aus dieser Beziehung mit mir rausgegangen sind. Ich trotzdem froh bin,
dass... Wie alt waren die Kinder? Entschuldigung.
Mein Sohn, der war damals, als ich ihn kennengelernt habe, 7 und meine Tochter, die war 4.
Also schon noch ein Alter, wo man es auch mitbekommt.
Genau, ja. Also sie haben zwar die schlimmsten Übergriffe nicht mitbekommen, aber natürlich haben sie so feine Antennen, dass sie alles gefühlt haben, auch was da passiert. Ja. Und das war ganz schlimm. Und das ist auch der größte Vorwurf, den ich mir heute noch mache, dass ich sage, ich habe sie eigentlich nicht davor bewahren können, dieses Leid mit anzusehen.
Ja, Naja, andererseits, also kann ich total nachvollziehen, aber du erzählst, du hast es 30 Mal versucht. Du hast es ja schon versucht, ne? Und ich meine, du warst ja nicht umsonst 5 Jahre in der Beziehung. Es ging halt scheinbar einfach nicht anders. Katharina, welche Auswirkungen hat häusliche Gewalt auf Kinder, die sie miterleben?
Grundsätzlich immer. Es gibt diesen Mythos, dass wenn die Kinder im anderen Zimmer sind, die bekommen das schon nicht mit. Ich glaube, einige erzählen sich diesen Mythos auch immer wieder selbst, um die Situation rechtfertigen zu können gegenüber sich selbst als Betroffene von häuslicher Gewalt. Kinder bekommen das immer mit, die feinen Antennen, die Atmosphäre zu Hause. Zu Hause sollte eigentlich grundsätzlich erstmal der sicherste Ort sein, der Schutzort, das Rückzugsplatz, wo ich Ressourcen, Energien sammeln kann. Und das ist in einem Haushalt, wo Gewalt stattfindet, nicht mehr gegeben. Das heißt, dieser grundsätzliche Rückzugssicherheitsort fehlt komplett. Und das hat immer Auswirkungen für die Entwicklung der Kinder. Das kann sich in Entwicklungsverzögerungen wie zum Beispiel länger ins Bett machen oder in anderen Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Das kann aber auch so etwas sein wie immer bei Mama sein zu wollen, mit der Intention, wenn ich bei Mama bin, ist Mama sicher und wird nicht geschlagen. Oder es kann sich auch wiederum in gewalttätigen Verhalten durch die Kinder selbst äußern, dass sie gar nicht wissen, wie kann ich Konflikte lösen, wenn ich unterschiedlicher Meinung bin, ohne Gewalt, weil sie nur die Strategie der Eltern durch den Vater, ich übe Gewalt aus, kennen und das dann zum Beispiel auf den Schulhof oder den Spielplatz mit weitertragen und dann auch selbst Gewalt ausüben.
Mhm. Svenja, du nickst ganz fleißig. Konntest du das bei deinen Kindern so auch erkennen?
Ja, also ganz, ganz viele Dinge konnte ich wieder erkennen und es ist absolut so. Also wir tragen heute noch, auch nach 8 Jahren, noch die Konsequenzen von damals und es ist so, dass ich heute sage, meine Kinder geht's den Umständen entsprechend gut, aber natürlich ist es auch so, dass wir jetzt in diesen 8 Jahren erstmal gemerkt haben, was ist eigentlich ein sicheres Zuhause, nach Hause kommen, sich wohlfühlen, sein zu können, wie man will. All das können die Kinder in dieser Zeit nicht. Diese Kinder sind immer überangepasst. Sie gucken, dass sie nichts Falsches sagen. Sie stehen ständig unter Strom. Sie können einfach auch kein Kind mehr sein. Ja? Und da sage ich immer, wir brauchen die Hilfe von außen, von Menschen, die das erkennen. Und da sehe ich diesen Punkt, da brauchen die Frauen einfach unwahrscheinlich viel Hilfe. Und wenn sie dann an Institutionen geraten, wo sie nicht ernst genommen werden oder wo ihnen nicht geholfen wird, und dann ziehen sie sich noch mehr in sich zurück. Und das ist natürlich für die Kinder noch viel schädlicher.
Ja, absolut. Du hattest jetzt gerade angesprochen, dass du dir selber auch Hilfe gesucht hast. Mhm. Gab es denn noch Menschen in deinem Umfeld, die von der Gewalt wussten, also jetzt wirklich aus deinem nahen Umfeld?
Ja, es wussten alle von der häuslichen Gewalt, weil es einfach auch nicht mehr zu überdecken war. Also ich meine, mein Kopf war gespalten. Das sind ja alles Dinge, die kann man nicht einfach mal so überschminken. Ja. Und auch im Winter mit Sonnenbrille draußen umherzulaufen in einem kleinen Ort, das fällt halt irgendwann dann doch schon mal auf, wenn das nicht nur einmal passiert. Und von daher, es wussten alle. Aber ich muss auch sagen, Gott sei Dank, sie haben mich nicht noch mehr bedrängt. Sie haben mit mir gesprochen, sie waren für mich da. Natürlich gab es auch Menschen, die gesagt haben, trenn dich, klar, aber sie haben mich nicht unter Druck gesetzt, weil das ist etwas, was die Opfer einfach überhaupt nicht brauchen. Dann noch gesagt zu bekommen, ja, dann trenn dich jetzt, und sie können es nicht, sonst würden sie es tun, weil niemand bleibt freiwillig in so einer Konstellation.
Ja, finde ich gut, dass du das gerade angesprochen hast. Mir war total wichtig, dass sie mich nicht unter Druck gesetzt haben, weil nochmal, du hast es 30 Mal versucht und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, wenn dann jeder von außen kommt und sagt, boah, hör mal, jetzt trenn dich aber endlich mal, löst es einfach nur noch eine noch unangenehmere Situation aus. Ja. Katharina, wie kann das Umfeld von Betroffenen in so einer Situation helfen? Also es ist ja scheinbar ein ganz schmaler Grat zwischen, ich bin aufmerksam, ich bekomme es mit, aber ich bedränge die Person auch nicht.
Mhm. Ich finde es da auch nochmal ganz wichtig, einzusteigen und zu sagen, es ist durchaus hilfreich, die Hand zu reichen, also wegzudrehen und es nicht zu thematisieren und zu denken, naja, das ist deren Angelegenheit und das geht mich nichts an. Das ist der falsche Weg. Jede Person in Deutschland hat offiziell das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Und da sind wir als Zivilgesellschaft, als Freundinnen, als Nachbarinnen alle für verantwortlich, auch unsere Mitmenschen drin zu unterstützen, dieses Recht wahrnehmen zu können. Dazu gehört auch, wenn ich wahrnehme, eine Freundin oder Nachbarin erlebt in der Partnerschaft möglicherweise Gewalt, ein offenes Ohr zu haben, die Hand zu reichen, auch anzusprechen. Wenn jemand ein blaues Auge im Gesicht hat, dann weiß die Person, dass das gesehen wird. Und dann nicht das zu thematisieren, gibt einen eher das Gefühl, das interessiert gar keinen, ich bin ganz allein, ich kann mich auf niemanden verlassen. Das anzusprechen, zu fragen, was ist passiert, Unterstützung zu bitten, auch zu sagen, wenn du mal Hilfe brauchst, ich bin immer da, du kannst mich anrufen, Tag oder Nacht. Möglicherweise anzubieten, ein paar Tage, wer die Möglichkeit hat, kannst du auch hier auf der Couch übernachten oder einfach je nachdem, wie gut man die Person auch kennt, für sich selber festzulegen, wie weit kann ich unterstützen und ab wann ist es eine zu große Belastung für mich selbst auch, weil es auch immer durchaus professionelle Hilfsangebote in der Nähe gibt, auf die man zumindest verweisen kann. Das ist, würde ich sagen, das, was jede Person tun kann, sagen kann, hier ist eine Frauenberatungsstelle in deiner Nähe, an die kannst du dich wenden. Es darf dir keine Gewalt angetan werden, es gibt Möglichkeiten, sich zu trennen. Wenn du dazu bereit bist, unterstütze ich dich dabei gerne.
Ja, also auf gar keinen Fall weggucken, Hilfe anbieten, aber eben nicht, so wie du sagst, zu aufdringlich sein und die Person unter Druck zu setzen. Svenja, wie hast du es denn dann geschafft, dich nach 5 Jahren und 30 Trennungsversuchen aus der Beziehung zu lösen?
Ich habe es nur durch Wissen geschafft. Also ich habe mir sämtliches Wissen angeeignet, was da zugrunde liegt. Und als ich es geschafft habe, dann von außen in diese Beziehung reinzugucken, also mit all dem Wissen, was ich hatte über narzisstischen Missbrauch, über häusliche Gewaltstrukturen, über die Gewaltspirale, dann konnte ich mir es angucken und ich wusste dann schon die letzten Wochen immer, was passiert, was kommt jetzt. Und als ich das erkannt habe, wusste ich, okay, es wird sich nie was ändern. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, aber dann habe ich am 3. April 2017 hat sich dann der Schalter bei mir umgelegt und ich habe dann gewusst, so will ich nicht mein Leben lang weiterleben. Und ich wusste, es wird ein ganz harter Weg. Der war es auch. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt wieder mal normal denken konnte nach der Beziehung. Aber ich habe es geschafft und ich würde den Weg immer wieder gehen, auch wenn es der schwerste Weg in meinem Leben war. Das kann ich heute auf jeden Fall sagen. Es war die schwerste Trennung, das schlimmste Gefühl, was ich je in mir hatte. Aber es war auch der beste Weg, den ich gegangen bin, weil so kann man zu sich selber finden.
Ja.
Und ich glaube, ich war vorher nie so nah an mir selbst, wie ich das heute bin. Und alles Schlechte hat auch was Positives und das konnte ich eben dann daraus machen, aus dem, was mir passiert ist.
Ja. An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Gerade den Schulabschluss in der Tasche? Glückwunsch! Jetzt fehlt nur noch die eigene Krankenversicherung. Die passenden Leistungen für junge Menschen gibt's bei uns. Schau mal unter pronovabkk.de/azubis. Svenja, du hast jetzt gerade erzählt, als ich gefragt habe, wusste dein Umfeld von der Gewalt? Ja, mein Kopf war teilweise gespalten. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann ins Krankenhaus? Wenn ja, wie wurde da auch reagiert?
Ja, das ist eine größere Geschichte, die so eng zusammenliegt. Also es war tatsächlich nach dem ersten Sieg der Deutschen 2014 bei der Fußball-WM. Und das Fatale daran war, dass die Arztgesellschaft, wo ich dann am nächsten Tag im Krankenhaus war, vor uns gesessen hat und mit denen wir noch gefeiert haben. Und ich die beste Vorlage hatte, weil sie haben dann nämlich zu mir gesagt, na, hast du zu viel ins Glas geguckt? Und ich habe halt gesagt, ich bin über den Teppich gestolpert zu Hause. Ja, also ich habe nicht gesagt, was mir passiert ist, dass er mir aus Wut beim Autokorso, aus Eifersucht mit dem Ring den Kopf gespalten hat. Das war dann in diesem Moment die perfekte Vorlage für mich. Ja, und so kommen eben immer wieder Situationen zusammen, dass man es rechtfertigen kann. Ja, ich habe dann auch gesagt, mir ist ein Schrank aufs Gesicht gefallen oder was auch immer. Also es kommen Ausreden, es kommen Lügen, weil man das natürlich nach außen auch nicht klar sagt. Ja.
Aber genau, warum hast du das nicht klar gesagt? Also hattest
du? Ich habe mich unwahrscheinlich geschämt.
Ja. Also war es eher Scham als Angst oder?
Alles. Ich hatte auch Angst, dass man mir die Kinder wegnimmt. Ich hatte Angst, dass man mir nicht glaubt, aber vor allen Dingen eben dieser Scham, ja. Mhm. Und der Arzt hat dann was zu mir gesagt. Er hat dann damals zu mir gesagt, es wird meiner Schönheit keinen Schaden antun. Und das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, wenn du wüsstest, was ich eigentlich für Probleme habe, dann würdest du das jetzt so nicht formulieren, ja. Das sind so Dinge, das kann man gar nicht erwarten, dass die Menschen das sehen, weil es könnte ja auch wirklich ein Unfall gewesen sein, ja.
Aber haben die dann im Krankenhaus keinen Verdacht geschöpft? Mhm. Also
gar nicht. Weil wir haben ja noch vorher zusammen gefeiert, mit ihm auch zusammen. Und sie haben ihn ja auch als unwahrscheinlich angenehm empfunden. Und sie saßen ja vor uns beim Public Viewing und überhaupt keinen Verdacht geschöpft.
Aber also du hattest ja jetzt gerade auch von mehreren Versuchen gesprochen. Mhm. Warst du dann nicht auch öfter im Krankenhaus? Genau. Und war es dann nicht irgendwann, dass man gesagt hat, okay, einmal war es der Teppich, einmal war es der Schrank, jetzt langsam wird es doch ein bisschen unglaubwürdig?
Ja, beim zweiten Femizidversuch war es dann so, dass die Oberärztin reinkam und die zu mir gesagt hat, Frau Beck, wir sehen hier ganz klare Linien von häuslicher Gewalt, also auch der Schuhabdruck und alles auf meinen Rippen und die Würgemale am Hals. Und dann hat sie zu mir gesagt, also Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder Sie erstatten Anzeige oder wir müssen von Amts wegen Anzeige erstatten.
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
Ich habe mich gesehen gefühlt und ich habe dann auch sofort gesagt, nein, ich stelle die Anzeige. Und das war auch so, dass die Ärztin mir das geglaubt hat. Okay. Ich bin dann dort auch wirklich, das war in einer fremden Stadt, weil das in der Stadt meiner Tante war, wo ich hingeflüchtet bin. Und ich bin dann auch dort direkt zur Polizei und habe die Anzeige gestellt.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast gesagt, wegen der Trennung. Du hast gesagt, in dem Moment hat sich ein Schalter bei dir umgelegt eines Tages.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen, dass man von allem Wissen, was man hat, wenn man dann wie ein Film das im Ablauf sieht, was da passiert und dass das, was da niedergeschrieben wurde oder das, was man sich angeeignet hat an Wissen, dann wirklich letztendlich immer so abläuft. Und das ist das Positive eigentlich daran, dass dieser Kreislauf immer der gleiche ist, den man gut sehen kann, den man gut auch wiedergeben kann und auch der Fachleute eigentlich immer sehr gut erkennen können, dann können sie irgendwann das, also ich sage immer, fängt eine Maschinerie an, die in Gang geht, die können sie nicht mehr aufhalten, denn das ist ja, also es ist ja, man hat es ja vor Augen, dass das genauso passiert. Mhm. Und als ich wusste, da wird sich niemals etwas dran ändern, da konnte ich dann sagen, okay, und du hast jetzt nur die Wahl, entweder du machst es dein ganzes Leben weiterhin so mit und gehst vor die Hunde oder du trennst dich jetzt und am Ende des Tunnels wartet das Licht und so war es auch.
Ja. Katharina, wie können Betroffene vorgehen, wenn sie aus dieser Beziehung und vor allem auch Wohnsituation raus wollen? Und welche Schutzmaßnahmen gibt es?
Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, Unterstützung und Hilfe dann zu finden oder die Vorgehensweise festzulegen. Gerade wenn es sowas wie soziale Kontrolle auch gab, ich vielleicht keine Arbeit nachgehe, keine Arbeitskolleginnen habe und keine sozialen Kontakte mehr habe oder überhaupt nicht die Wohnung verlassen darf, dann kann es sehr schwierig sein, sich Unterstützung zu suchen oder zu finden. Es gibt in jeder Kommune die Gleichstellungsbeauftragte, die weiß im Zweifel, wo die nächste Frauenberatungsstelle ist. Ansonsten gibt es im Internet die Möglichkeit, in der frauenhaussuche.de Unterstützung zu finden. Dort sind fast alle Frauenhäuser deutschlandweit verzeichnet. Da kann man anrufen und schauen und sehr schnell über Nacht an demselben Tag einen Übernachtungsplatz zu finden und dort unterkommen, geheim und anonym auch im Zweifel. Ansonsten gibt es verteilt im Bundesgebiet Frauenberatungsstellen vor Ort, an denen sich die Frauen wenden können, wo in der Regel Sozialarbeiterinnen oder Personen mit ähnlichen Qualifikationen sitzen und zum Thema häusliche Gewalt auch beraten können und die eben genau das, was Svenja so schön beschrieben hat, nicht machen. Es wird einen dort niemand dazu drängen, die Beziehung zu verlassen, sondern es geht darum, sich grundsätzlich erstmal wieder selbst zu stärken, die eigene Wahrnehmung mehr zu sichern und Wege zu finden, wie möchte ich weiterleben? Möchte ich in der Beziehung weiterleben? Und wenn ja, wie kann ich das sicher für mich gestalten? Oder möchte ich so gar nicht weiterleben? Und welche Möglichkeiten habe ich dann? Und auf diesem Weg können die Beratungsstellen jeweils mit unterstützen. Bundesweit gibt es aber auch das Hilfetelefon gegen häusliche Gewalt. Das ist 24 Stunden erreichbar. Das übersetzt in mehr als 20 Sprachen, ist auch in Gebärdensprache nutzbar, wo sich Betroffene kurzfristig und schnell Informationen, aber auch Unterstützung rufen können.
Ja, danke, dass du die ganzen Anlaufstellen gerade genannt hast. Svenja, wie blickst du heute auf Beziehungen? Würdest du sagen, du kannst noch vertrauen?
Ja, Ich habe mittlerweile, also relativ schnell bin ich in eine neue Beziehung reingekommen, die völlig frei von Gewalt ist, wo ich mir aber alles ganz genau angeschaut habe und vor allen Dingen auch geguckt habe, passt das, was er sagt, mit dem, was er tut, überein? Das ist auch oftmals in den Beziehungen, da wird mehr gesagt, aber ganz, ganz anders gehandelt. Und das habe ich mir immer ganz genau angeschaut. Und es ist aber trotzdem so, dass ich auch nach 8 Jahren Beziehung immer noch auf Abstand bin in dem Punkt, auch zu sagen, ich möchte mich in keinster Weise abhängig machen. Also weder zusammenziehen, dass das wirklich der gleiche Wohnort ist, noch das Finanzielle. Also da möchte ich immer komplett unabhängig bleiben. Und auch mit dem Heiraten bin ich jemand, wo sagt, nee, also ich möchte, wenn heute was vorfällt, möchte ich wirklich gehen können. Das ist etwas, was ich so nicht mehr eingehen kann, obwohl ich es in dieser Beziehung auch nicht hatte, muss ich sagen. Also ich hatte diese finanzielle Abhängigkeit nicht, aber trotzdem würde mir das Angst machen. Also ich muss da wirklich gucken, dass das, aber das, damit kann ich gut leben und das ist auch in Ordnung für mich. Und ja, bin einfach über das, was ich heute tun darf, anderen Betroffenen auch zu helfen mit dem Verein To Be Toxische Beziehungen Überwinden e.V. wirklich etwas, wo ich sage, das ist mein Lebensgeschenk geworden. Und ja, es ist was ganz Tolles aus etwas Schlimmem geworden und dafür bin ich unendlich dankbar.
Ja, sehr schön, dass du dann überhaupt wieder in eine neue Beziehung finden konntest, war ja sicherlich auch nicht so einfach. Du hast jetzt gerade aber nochmal angesprochen, dass du im Krankenhaus, als dann alles wirklich auch bekannt wurde und die Ärzte dich angesprochen haben, dass du selber Anzeige erstattet hast.
Ja.
Was ist dann mit deinem damaligen Partner passiert?
Ja, also er ist verurteilt worden zu 1 Jahr und 1 Monat auf Bewährung. Er hat eine Geldstrafe von 3.000 Euro bekommen. Die Bewährungsauflagen wurden anstatt 2 Jahre auf 3 Jahre erhöht. Er hat im 3. Jahr einem jungen Mann den kompletten Unterkiefer gebrochen und hat nochmal eine Bewährungsstrafe obendrauf bekommen und hat aber auch noch Sozialstunden bekommen, die er dann in einem Jugendzentrum abgearbeitet hat. Also eigentlich ein ganz schlimmer Verlauf, so wie es eigentlich nicht sein sollte. Und leider tut er das weiteren Frauen an, die nach mir kamen. Also ich habe mit allen Frauen Kontakt, die nach mir kam.
Okay.
Und es ist leider nicht besser geworden, sondern die Täter suchen sich eigentlich immer nur wieder neue Opfer und das ist was ganz, ganz Schlimmes. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste. Gar nicht die Bestrafung, dass die nicht, sondern dass er das weiter tun kann und weitere Kinderseelen auch Schaden zufügen kann.
Ja, ja. Katharina, was muss sich ändern im Umgang in unserer Gesellschaft mit dem Thema?
Du hast gerade gesagt, dass der Verlauf eigentlich der schlimmste ist. Tatsächlich ist so eine Verurteilung alleine schon in Fällen von häuslicher Gewalt was äußerst Seltenes. Mhm. Dass es dann eine Verurteilung mit einer Strafe, mit einer Bewährungsstrafe und einer weiteren Verfolgung gibt, das ist noch viel seltener. Das heißt, da tatsächlich Frauen Glauben zu schenken, auch anzuerkennen, dass es schwierig ist, in häuslichen Gewaltsituationen Beweismittel zu finden oder auf Wort gegen Wort Sätze schwierig sind, darauf ein Gerichtsverfahren festzumachen, ist schwierig. Diese Gerichtsverfahren selbst können sehr traumatisch für die Betroffenen sein. Dort gibt es eigentlich schon sehr viele Mittel, wie zum Beispiel eine getrennte Befragung oder eine Videobefragung, sodass man nicht immer wieder die gleichen Aussagen machen muss, die ausgeschöpft werden könnten. Das ist auf der juristischen Seite noch möglich. Grundsätzlich finde ich, und das klingt bei deinem Fall auch so ein bisschen raus, die Ächtung der Täter fehlt mir sehr stark in unserer Gesellschaft. Wir sprechen sehr viel über die Betroffenen und über das Schutzsystem und da sind wir mit einer guten Finanzierung, wären wir da auf einer guten Art und Weise Betroffene zu unterstützen. Wir sind da gerade so ein bisschen auf dem Weg mit dem Gewalthilfegesetz und einer Finanzierung vom Schutzsystem für gewaltbetroffene Frauen. Gleichzeitig fehlt mir die Ächtung der Männer, die es tut. Wir haben sehr viele Betroffene häuslicher Gewalt, das heißt, wir haben aber auch sehr viele Täter und die Täter hören nicht auf. In der Regel geht es weiter, solange sie nicht an ihrem schwierigen Verhalten arbeiten und lernen, in Beziehungen sich anders zu verhalten.
Ja. Erschreckend, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass eine Verurteilung super selten ist. ich finde es schon schlimm, was du erzählst, diese, ja, die Verurteilung, die dein Partner damals bekommen hat. Also ich meine, da steht ja überhaupt kein Verhältnis, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Was würdest du denn anderen mit auf den Weg geben, die selber in der Situation sind?
Also grundsätzlich kann ich Katharina da nur recht geben. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich die ganzen Briefe von dem Krankenhaus hatte, die das bestätigt haben und mit einem blau geschlagenen Gesicht in die Verhandlung gegangen bin, weil er mich davor schon so zugerichtet hat. Das waren natürlich zwei Komponenten, die da konnten sie nicht dran vorbei. Ja, sonst hätte es vielleicht auch ganz anders ausgesehen. Was ich anderen auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass sie all das nutzen, diese getrennte Befragung, die Videobefragung, das gab es nämlich bei mir vor 10 Jahren noch nicht, ja, okay, ne? Also vor 9 Jahren, das gab es da noch nicht. Ich musste dem Täter gegenübertreten, ich musste vor ihm aussagen, das war was ganz furchtbar Schlimmes und wirklich sich jegliche Hilfe zu suchen, die sie haben können, auch wenn es sich vielleicht erstmal nicht so anfühlt, aber auch da anfangen, auf den Bauch zu hören. Wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt mich nicht ernst oder jemand ich fühle mich mit dieser Person, mit der ich spreche, nicht wohl, dann gehe ich lieber zu der nächsten Beratungsstelle und schaue, ob ich da eine Hilfestellung bekomme oder auch beim Rechtsanwalt oder auch beim Arzt. Ja, also ich hatte auch Ärzte, die gesagt haben, ja, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt, dass ich Ihnen das bestätige, dass Sie ein blaues Auge haben? Ich weiß ja nicht, wer es war. Wahnsinn. Ja, also dann wirklich den Arzt wechseln, gehen Sie in ein anderes Krankenhaus. Und da fängt diese Selbstfürsorge schon an, zu gucken, was fühlt sich denn für mich auch gut an? Wo kann ich Vertrauen hinhaben? Und das ist schon so der Aufbau zur Genesung aus dieser Beziehung heraus, dass ich anfange, auf das Gefühl, was ich habe, zu hören.
Ich finde, also ich muss erstmal durchatmen. Ich glaube, viele andere da draußen jetzt gerade auch. Svenja, vielen Dank, dass du uns deine persönliche Geschichte anvertraut hast, dass du so offen darüber gesprochen hast. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Schön, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ja, ich kann wieder eine Beziehung eingehen und ich bin nie näher bei mir selbst gewesen als jetzt gerade. Ja. Und auch an dich, Katharina, vielen Dank für die wichtige Aufklärung, die du geleistet hast und auch die Hilfestellen, die du genannt hast. Ich glaube damit oder hoffe, dass wir damit ganz vielen da draußen helfen können. Und ich wünsche euch beiden dann alles Gute. Dankeschön.
Gerne. Danke.
Gewalt ist niemals okay. Wenn du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, dann zögere bitte nicht, Unterstützung zu suchen. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akut psychischen Belastungs- oder Krisensituation befindest. Kompass kannst du jederzeit kostenlos nutzen. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.